Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen zu Der kleine Salon, dem Existenzialismus-Podcast mit Ole Specht, Musiker, Sänger, Moderator, allwissend und mir. Mein Name ist Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin und wir reden heute über
das große Thema Tod.
Ja, also über das Leben.
Ich mochte das so gerne, als wir über das Thema gesprochen haben, also ob wir über das Thema sprechen wollen, was, da hatten wir sofort beide richtig Bock drauf. Wir waren beide so euphorisch, weil wir dachten, ja, was für ein wichtiges Thema in unseren beiden Berufen.
Ja, ich meine, that's fucking it.
Ja, ja, das ist schon so.
Also, wenn man sich mal überlegt, warum Menschen überhaupt versuchen, sich irgendwas auf dieser Welt zu erklären, was ja unsere Aufgabe ist, nämlich die Welt so ein bisschen zu, ne, die Welt zu erzählen, dann kommt es doch aus dieser Absurdität heraus, dass wir geboren werden, um zu sterben.
Und damit herzlich willkommen in dem locker leichten Podcast Kirschbier und Tomatensalat.
Und wir fangen nochmal von vorne an.
Ihr Lieben, ich möchte dir vor allem, das habe ich dir nämlich noch nicht erzählt, Simone, ich möchte so ganz locker heute kurz starten, damit wir uns von leicht nach schwer schwimmen.
Ja, ich glaube, Tod ist ja gar nicht so ein schweres Thema.
Okay, aber kennst du diese würdelosen roten Sticker, die von den Hamburger Behörden manchmal an alte Fahrräder geklebt werden, weil sie glauben, dass die Fahrräder nur noch Schrott sind und dass die Leute, die den Fahrrädern gehören, nicht mehr zu diesem Schrott zurückkommen.
Du meinst, wenn die Fahrräder so von Efeu überwuchert sind, genau, und die Hunde die Fahrräder als Toilette benutzen.
Ganz genau.
Also wenn man wirklich sieht, das Ding ist durch und dann, ja, das sind das so orange-rote Aufkleber, ne?
Ganz,
oder?
Genau. Ganz genau. Und bei mir durchs Viertel sind auch so Brüder und Schwester gelaufen und haben diese Sticker überall an Fahrräder geklebt.
Ist es das Ordnungsamt eigentlich?
Ich glaube, es ist das Ordnungsamt, keine Ahnung. Und es war auf jeden Fall ein ganz schlimmes Erlebnis für mich, denn mein Fahrrad, was ich für durchaus fahrtüchtig halte,
das haben die nicht gemacht,
mit dem ich normal unterwegs bin, hat so einen orangenen Sticker bekommen.
What?
Und es hat mich richtig verletzt. Klar, mein Fahrrad, dem fehlt eine Pedale, okay. Es geht nur noch eine Bremse und das Licht ist nicht mehr da.
Okay, aber du fährst mit dem Fahrrad?
Der Ständer ist auch abgebrochen, aber ich fahre damit und ich habe es auch irgendwie gefühlt.
Gut, aber es ist nicht mehr verkehrssicher, Ola. Eigentlich darfst du damit nicht fahren. Insofern hat das Ordnungsamt korrekt
gut
gehandelt.
Es hat mich auf jeden Fall sehr getroffen.
Ja, es ist eine Demütigung.
Und ich, ja, es ist eine richtige Demütigung. Oh, das
ist richtig schlimm.
Und ich bin dann jetzt, weil ich dachte, okay, ich habe es irgendwie verstanden, ja, Leute. So. War heute Morgen in der Fahrradwerkstatt. Ah. Und das war so richtig demütigend.
Es ist, als hätte man selbst so einen Sticker auf der Stirn wahrscheinlich,
nee,
oder?
Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie wenn du zur Zahnreinigung gehst.
Und die
und
sagen,
ewig
um
nicht mehr,
Gottes Willen,
ewig nicht mehr mit den Interdental-Boss-Dingern die Zwischenräume gemacht hast. Mhm. Und die fangen an, die Zähne sauber zu machen und fragen dich, sag mal, machen sie das eigentlich regelmäßig mit diesen Interdental-Borsten? Und ich lüge natürlich jedes Mal. Und sag, ja, das mache ich sehr regelmäßig. Und die dann immer so, aber hier blutet irgendwie alles bei ihnen im Mund.
Ja, zwischen den Zähnen stirbt es.
Genau. Und genauso habe ich mich gefühlt heute in der Fahrradwerkstatt, weil ich richtig so einen missbilligen Blick bekommen habe, wie das sein kann, dass ich mich so schlecht und schlimm um mein Fahrrad gekümmert habe. Weißt du, ich habe das Gefühl,
halt einfach nur benutzt. Es ist total okay.
Ich habe es benutzt, aber ich habe von dem Fahrradwerkstattleiter ein sehr schlechtes, der hat mir einfach ein schlechtes Gefühl gegeben, dass ich ein schlechter Mensch bin und mein Leben nicht richtig im Griff habe und wieso ich jetzt irgendwie, wieso ich denken würde, dass ich jetzt diesen Schrotthaufen hier einfach...
Ich hasse solche Leute.
Ja.
Wirklich, ich finde, ich hasse solche Leute. Mir gehen die total auf den Sack. Ich würde nie jemandem ein schlechtes Gefühl geben, weil er irgendwas nicht im Griff hat.
Ja.
Du, oder?
Also vielleicht war ich es auch nur selber. Vielleicht war das auch so, also er hat es jetzt nicht so aktiv betrieben.
Ja, aber ich weiß schon, ich kenne diese
aber
Blicke.
Aber es war dieses, aha,
absolut.
Also das Licht ist kaputt. Okay. Und der Ständer ist abgebrochen. Und ja, die Bremsen gehen nicht mehr.
Es zeigt einem so die Mangelware, das Mangelprodukt, das man selbst so ist, zeigt einem das so auf. Das ist überhaupt nicht schön.
Ganz genau. Auf jeden Fall musste ich so ein bisschen daran denken, um jetzt den Bogen zu spannen.
Es ist auch die eigene Vergänglichkeit zeigt, ne?
Ja. Das sowieso. Und ob ich mich jetzt dazu entscheiden sollte, einfach dieses Fahrrad einfach
wie bitte zu beerdigen?
Fahrrad sein zu lassen, den roten Sticker wieder raufkleben.
Nein, einfach es zu entfernen.
Ja.
Nö, finde ich nicht. Solange das noch
gut ist. Ich habe es heute abgegeben.
Ja, finde ich, hast du gut gemacht.
Ich bin gespannt auf die Rechnung. Ich habe richtig Angst, dass es unsagbar teuer wird.
Ich sag dir mal, bei 240. Oh, wir können da nochmal sprechen, aber ich sag mal 240.
Okay.
Weil ich kenne solche Nummern auch. Na gut. Jetzt muss ich endlich mal wieder nach 3 Jahren zur Zahnreinigung, genau. meines Fahrrads. Die Zahnreinigung meines Fahrrads. Mhm.
Da bin ich auf jeden Fall heute schon mit dem Thema in Berührung gekommen und ich dachte, wir starten damit, um so ein bisschen leicht anzufangen. Aber ich glaube, der wahre Grund, wieso wir beide so euphorisch bei dem Thema waren, ist, dass das natürlich gerade im kreativen Bereich eine riesige Quelle ist, der Tod. Und dass das unglaublich inspirierend ist und ich glaube, ganz viele große Werke beziehen sich auf den Tod oder sind inspiriert vom Tod.
Von der Grenze. Ne? Also alles, was erzählt, also jede Art von Kunst, beschäftigt sich ja mit dem, was Menschen so an Ränder bringt. Also da, wo man drüber nachdenken muss, was man ist. Es geht nicht um Kaffee trinken, üblicherweise. So. Und da gibt es halt zwei ganz, ganz große Themen vor allem, die sich über die Jahrtausende rauskristallisiert haben. Und das ist Liebe und Tod. Mhm. Also das ganz große Drama jeweils. Und ich glaube, deshalb sind wir da so drauf abgegangen. Das ist mir auch vollkommen klar.
Wir haben auch noch keine Sendung über Liebe gemacht, ne?
Es ist ja immer Liebe im Spiel bei allem, was wir besprechen, weil wir unsere Arbeit so sehr lieben. Aber du hast recht. Auch das haben wir noch nicht gemacht. Ja, lass mal über Groupies reden demnächst.
Ich bin dreckige Lache. Sicher, dass du viel mehr Erfahrung hast als ich. Aber das sprechen wir.
Meinst du als Groupie oder mit Groupies?
Ich lasse das jetzt so stehen. Hast du so eigentlich, aus. Du hast ja aber auch als Kriminalschriftstellerin, die du ja ganz lange jetzt warst, ich weiß, dass du deinen neuen Roman, den du in der Planung hast, hast du ja schon ein bisschen anders angesetzt.
Ja, aber doch, also Gewalt ist ein Tod, Gewalt und Tod war lange ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe.
Genau. Hast du da richtig dich auch so technisch mit dem Tod beschäftigt? Also, dass du wirklich dich mit Experten unterhalten hast, so wie
am
geht
Anfang,
denn das Sterben?
Oder? Ja, ich glaube am Anfang, also ich weiß, dass ich für einen Roman musste ich so eine Kampftechnik gründen, mit der man, ich glaube, das ist aus dem Krav Maga, dem israelischen
Kampfsport, ja.
Genau, Kampfsport. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier Scheiße erzähle. Den man mit einem Schlag, so einem Handkantenschlag oder einem Knie tritt, das Nasenbein so ins Gehirn jagen kann.
Oh Gott.
Und dann ist halt sofort Ruhe im Karton. Also das war so das Technischste, was das Sterben angeht. Aber natürlich musst du wissen, wenn du da, also ich schreibe nicht ausufernd über Gewalt. Oder habe immer eher darüber geschrieben, was Gewalt oder Tod hinterlässt. Also über die Lücke, die das reißt. Mhm. Aber was du natürlich wissen musst, wenn du Kriminalromane schreiben willst, falls es dazu kommt im Text, in der Geschichte, wie sieht eine Eintrittswunde, also was macht eine Eintrittswunde und eine Austrittswunde von einer Waffe? Von welchem Kaliber? Was ist der Unterschied zwischen einer Schrotflinte und einer 9mm Pistole? Was macht das für unterschiedliche Verletzungen? Wie viel Blut läuft wann, wo raus? Was ist eine Leichenstarre? Was sind Leichenflecken? Ab wann beginnt ein Körper zu verwesen? Und wo? Wie ist es im Wasser? Wie ist es im Moor? Wie ist es an Land? Also das sind Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss und die sind nicht schön. Mhm. Wobei, du hast es ja schon in deiner Frage gesagt, das ist eine technische Frage. Also man kann es dann auch so ein bisschen. Also ich habe mich immer geweigert, in die Gerichtsmedizin zu gehen, zum Beispiel. Ah,
das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du das mal gemacht hast.
Fand ich auch nicht nötig, weil ich, wie gesagt, in meinen Erzählungen immer wichtiger fand oder finde, also der Tod hört ja nicht auf in in einem Narrativ, nur weil es kein Kriminalroman mehr ist. Was ich da immer, also was ich am Tod faszinierend finde von der Erzählung her, ist, wie er unser ganzes Leben bestimmt, welche Ängste er regiert und was er halt hinterlässt. Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und die durch Erzählung zu füllen, ist eine Aufgabe, die irgendwie zur Kunst gehört. Also eine Orientierung geben für diesen, für diese Absurdität des Lebens. Und ist so ein bisschen, wie ich dir vorhin erzählt habe, dass ich finde, dass man immer von den Toten erzählen sollte, wenn man mit Freunden oder der Familie zusammensitzt. Ne? Dann sollen die mit am Tisch sitzen, dann bitte die Geschichten erzählen. Die können immer bunter und wilder und großartiger werden. Also das Leben meines Opas wird immer fantastischer.
Ja,
war Jahr für Jahr. Und dadurch sind sie ja noch bei uns. Und wenn man generell vom Tod erzählt, ist es vielleicht auch hilfreich, weil es nützt ja gar nicht. Wir müssen ihn ja integrieren. Also wir können ja nicht so tun, als gäbe es das nicht. So. Und als gäbe es nur bei sehr alten Leuten, die über 100 Jahre gelebt haben. Nein, der Tod ist ja viel schrecklicher. So, und deshalb, es hilft nur davon zu erzählen, glaube ich, und davon zu singen, um ihm den Schrecken zu nehmen. Oder halt, ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung, wie er in der Musik damit umgeht.
Ich empfinde das genauso. Ich finde das, also wenn ich so im Persönlichen irgendwelche Schicksalsschläge gehabt habe oder Freunde oder Familie verloren habe, dann hat mir das immer geholfen, darüber zu schreiben und auch darüber Musik zu machen. Und ganz genau das, was du meinst, so diese Lücken zu füllen mit Geschichten von Menschen, die nicht mehr da sind, das fand ich immer wahnsinnig befriedigend. Und das dann auch noch in Lieder zu verpacken und die zu veröffentlichen und die sind dann draußen in der Welt und kann man immer wieder anhören und die erinnern dann immer wieder mich an irgendwelche Eigenschaften von Personen. Das finde ich ganz, ganz schön.
Hast du ein Lieblingslied über den Tod?
Die richtig.
Oder, also musst du jetzt nicht so ein absolutes, aber eins, das dir einfällt, wo du sagst, das ist ein schönes.
Also ich liebe I Follow You Into the Dark von Death Cab for Cutie. Das liebe ich. So dieses. Das, weil das so ganz ruhig und sacht vom Tod erzählt. Und mit so ganz plastischen Beispielen, die deren Leben so geschmückt haben, das so verziert. Und ich habe die ganze Zeit immer das Gefühl, ich kenne die Person, über die da gesungen wird.
Was sie ja auch wieder lebendiger macht.
Ja, genau.
Ne?
Genau. Ja, ich liebe Lieder über den Tod.
Hab mich heute früh gefragt, wie bewusst ich eigentlich selbst vom Tod lese oder ob ich darüber hinweg lese oder ob ich mir das bewusst suche. Und ich finde es eigentlich immer dann am besten, wenn er in Erzählungen so nebenbei auftaucht. Bis halt, es gehört halt auch dazu. Und was ich auch wahnsinnig mag, das ist aber vielleicht so ein Privileg von Literatur und Film und geht in der Musik eventuell gar nicht so, sind die Möglichkeiten, die der Tod erzählerisch bietet.
Mhm. Ja, ja.
Also, du kannst Geistergeschichten erzählen. Du kannst über Zwischenräume wie Lincoln im Bardo. Also du kannst so viel machen allein mit dir, wenn du jemanden sterben lässt in der Geschichte. Wenn jemand stirbt in einer Geschichte, dann öffnet das ein riesiges Arsenal.
Ja, ja, du hast vielleicht diesen großen Wendepunkt.
So, und dann kann es aber richtig losgehen.
Genau, nochmal. Ja, ja, ja.
Dann wartet hinter dieser Tür eine ganz neue Erzählung, andere Perspektiven. Und ich finde das total tröstlich tatsächlich.
Mhm.
Ich finde es erstaunlich.
Ja, finde ich auch. Ich dachte mir schon, dass du natürlich als Kriminalautorin dich ganz, ganz viel mit dem Tod beschäftigt hast. Aber auch, dass es einfach ein Thema ist, was, ja, wie Liebe einfach so allgegenwärtig in der Kunst und Kultur ist.
Naja, es ist ein fucking wichtiges Thema. Und es ist ein reiches Thema. Und ich weiß immer nicht, ob sich nicht letztlich alles die ganze Zeit damit beschäftigt. Also eine Freundin von mir hat mal die These aufgestellt, dass eine Nacht im Rausch, mhm, ja, so eine Partynacht, dass das eigentlich nur ein Aufbegehren gegen den Tod ist.
Okay.
Also man trotzt eigentlich nur, ja, wieder irgendwas ab.
Ja, ja, kann ich durchaus mitgehen.
Ich glaube, es ist super universell.
Ja, ja, natürlich. Ich finde die Momente immer so Wahnsinn, wo man sein Leben lebt und plant und dann von irgendwo, hast du ja auch schon gesagt, es passiert ja leider einfach immer öfter im Leben. Je älter man wird, desto öfter, dass dann irgendwo irgendjemand geht, den man gern hat, und dann zerrüttet das ganze Leben immer wieder. Und ich finde es eben nicht nur in der Literatur und im Film, sondern auch im eigenen Leben, ne, sind das so oft so Wendepunkte, dass man nochmal zu sich kommt und sein eigenes Leben, seinen eigenen Ist-Zustand nochmal gerade so reflektiert und sich selber auch Gedanken macht.
Also es zwingt uns zu sortieren. Ne? Also wie du sagst, man ist so im Machen und Tun und hier und Planen und alles aufregend und dann bäm.
Genau.
Ist was richtig, richtig wichtig. Und sofort sortierst du automatisch. Sortierst du um. Ja. Also es ist wie Umräumen jedes Mal. Und das ist aber auch, finde ich, beim Kunstproduzieren. Mhm. Ist es genauso. Also ich kenne das so gut aus meiner Arbeit, dass ich wo lang schreibe und wohin schreibe und so ein bisschen merke, das ist nicht so richtig. Es ist so egal, so ein bisschen. Aber es macht gerade Spaß. Ey, komm, lass doch weitermachen. So.
Warte mal, ganz kurz. Das ist ja spannend. Hast du manchmal das Gefühl, wenn du was schreibst, so irgendwie ist es das nicht, aber das macht dir Spaß?
Mhm.
Das ist ja lustig.
Ja, beziehungsweise es ist so, es plätschert halt so vor sich, es plätschert so vor sich hin, aber ich merke schon ganz genau, da ist jetzt kein Zug drin. Da ist nichts Existenzielles drin.
Das finde ich richtig spannend, weil das habe ich nie.
Also, dass es dir trotzdem Spaß macht,
genau,
dann.
Also mir macht es dann auch keinen Spaß, aber ich weiß, ich muss das jetzt machen, um das aus dem Kopf zu kriegen und irgendwas anderes wieder im Kopf zu haben.
Ja, doch, ich habe das manchmal in Kolumnen, die dann aber komplett anders aussehen am Ende, weil dann eben was passiert. Und ich habe es auch in Romanen. Es ist so, wenn ich so Strecke mache und so blub die blub und merke aber, nee, aber was ist gerade so schön, lass doch so, und es ist so angenehm. Und ich schreibe dann, glaube ich, einfach so vor mich hin. Das ist wie so labern.
Mhm.
Und dann passiert was. Und ob das jetzt in einer Kolumne oder in einem großen Text ist. Und es passiert dann auch manchmal einfach. Und es passiert was Krasses, was den Tod zumindest an die Wand malt. Also er muss ja gar nicht immer passieren, um da zu sein. Er ist ja präsent dadurch, dass ihn mal wieder jemand an die Wand schreibt und sagt, hier übrigens auch noch da. Und dann kriegt das ganze Ding sofort, okay, jetzt weiß ich wieder die Richtung. Jetzt weiß ich wieder, worum es eigentlich gehen muss. Nämlich darum, wie verdammt beknackt es ist, überhaupt hier auf dieser Welt zu sein mit dem einzigen Ziel. Also es gibt nur ein Ende. Weißt du, es gibt nur dieses eine Ende. Und davon, wenn du das schaffst, immer in dein Erzählen rein zu addieren, dann gibt das mehr Wucht. Also ich finde echt existenzialistisches Erzählen ist einziges Erzählen für mich. Ich finde es super wichtig.
Das ist ein gutes Zitat.
Ja, das würde man jetzt in einem Zeitungsinterview würde man das genau, so also ja, und dann ja. Würde aber die Chefredaktion sagen, ist ein bisschen dolle.
Ja, ja, komm.
Aber ich finde schon.
Ja,
also
ja.
Da würde ich mich auch drauf versteifen wollen.
Verstehe ich.
Dass alles, was nicht an der Existenz entlang erzählt, irgendwie schwach ist.
Ärgerst du dich manchmal, wenn Figuren von dir sterben?
Ja, ich leide. Also für das Ärgern ist gar kein Ausdruck. Ich habe schon geheult, Rotz und Wasser.
Hast du dann manchmal auch gedacht, nee, komm,
Ja, einmal wollte ich eine. Ich wollte eine sterben lassen und habe das aber bei meinem damaligen Verlag erwähnt und dann haben die ganzen Frauen im Verlag sind Sturm gelaufen. Und gesagt, der darf nicht sterben.
Wirklich?
So ein gut aussehender türkischstämmiger Ermittler in Schimmern. Und dann haben die mir so kleine Bildchen eingescannt, gemailt, so mit so Strichdemos, so Strichmännchen-Demos. Die haben so Schilder hoch. Lass ihn leben, Inchemann darf nicht sterben.
Das ist süß.
Und dann habe ich es doch nicht gemacht. Aber hätte ich es denen vorher nicht gesagt.
Hättest du es wahrscheinlich.
Ja, auch. Und so hat er jetzt halt nur den rechten Arm verloren. Weil irgendwas musste.
Noch mal gerettet.
Ja, ich weiß noch, dass ich das meinem Mann erzählt habe. Ich sagte, ich darf den nicht sterben lassen. Die laufen hier Sturm und so. Und dann sagt er, na, dann nimm ihm was weg. Vielleicht den rechten Arm. Wenn du sowas brauchst. Ja, aber das war genau, man braucht halt solche existenziellen Momente, um auch eine Figur nochmal zu verankern, um der Wurzeln zu geben. Und so eine tiefe, kurze, harte, nee, nicht tief und kurz. Tief und breite, harte Wurzel. So. Und da muss sowas passieren. Und ich hätte ihn sterben lassen und durfte aber nicht. Und dann habe ich ihm meinen Arm weggenommen. Was letztlich das Gleiche ist, finde ich, für eine Erzählung. Ja. Hat den gleichen Effekt. Und ja, und wenn welche sterben, finde ich es furchtbar. Und es ist egal, ob eine meiner Hauptfiguren stirbt oder nur jemand, mit dem ich jetzt nur ein Band lang zu tun hatte. Das ist immer eine kritische Masse an Empathie bei der Autorin.
Das ist eine richtig schöne Information gerade. Also weil mir als Leser, ich kann das ganz oft nicht nachvollziehen, wieso jetzt die Figur, die mir so ans Herz gewachsen ist, jetzt stirbt und ich bin dann auch mal richtig wütend.
Ja.
Also wieso hat dann jetzt der Autor oder diese Autorin das gemacht? Und
ja, sie hat es gemacht. Er hat es gemacht, weil es nötig war für die Erzählung und nicht aus Bock. Also es ist tatsächlich nur um das, das ist jetzt so ein bisschen Schriftstellergequatsche, aber es ist so ein...
Darum sitzen wir übrigens hier.
Es kommt halt in so einem Moment, also plötzlich kommt diese Idee, also bei manchen Figuren, gerade im Kriminalroman, weißt du natürlich von Anfang an, der muss sterben, die muss sterben, bei mir meistens Männer und du erzählst warum. Mhm. So. Aber manche sterben auch plötzlich. Und wenn dieser Moment kommt und der kommt, also wie eine Idee, es ist ja eine Idee.
Klar.
Plötzlich fällt dir ein.
Natürlich.
Okay, das war's für dich.
Ja.
You gotta go. Das ist schrecklich. Es ist furchtbar und ich muss dann immer, ich kann es nicht allein beschließen. Tatsächlich. Ich kann es nicht allein beschließen. Ich kann nicht einfach Gott spielen. Ich muss dann immer meinen Agenten anrufen oder meinen Lektor oder am besten beide. Ja. Und sagen, was mir da gerade eingefallen ist. Und die müssen das mitbeschließen. Die müssen das mit unterschreiben. Sonst kann ich das nicht. Ich kann es nicht alleine.
Das finde ich ganz toll, dass du mir das gerade erzählst. Das
ist so ein bisschen doch Mitgefühl.
Also ernsthaft, ja. Das ist richtig auch wie, was das für eine Wichtigkeit hat.
Total.
Und eine Ernsthaftigkeit. Wenn man dann sowas entscheidet, dass du es nicht alleine entscheiden willst.
Nee, Aber also hast du denn, wenn du jetzt Lieder übers Sterben schreibst oder über den Tod, hast du dann das Gefühl, dass du über Figuren schreibst, die du sterben lässt? Oder ist das anders? Oder schreibst du eher über das Thema?
Ich schreibe dann eher übers Vergessen, beziehungsweise Nicht-Vergessen.
Also Erinnerung.
Vergessen. Also das ist ja was sehr Persönliches, ne?
Ja.
Aber wovor ich am meisten Angst habe, wenn es ums Thema Tod geht, ist um das Vergessen.
Dass du vergessen wirst? Oder dass du Leute vergisst?
Dass ich Leute vergesse. Weil das ist eh so ein Problem von, ich bin ein vergesslicher Typ und das ist immer meine größte Angst, dass ich, wenn dann Leute gehen, dass die auch so ganz langsam immer blasser werden und dann irgendwann so verschwinden.
Ich weiß nicht, ich weiß.
Aber das ist auch was Persönliches.
Ja.
Und deswegen sind die Songs, die ich darüber schreibe, haben meistens das Thema als Kernthema.
Ja, Musik ist natürlich auch immer, ist ein super Erinnerungsknopf.
Ja, genau.
Also viel mehr als Literatur oder Film. Also Musik ist der Erinnerungsknopf, der am besten.
Auf jeden Fall für mich.
Also ich glaube, für alle, die irgendwie Musik hören, ist das, Musik bringt am krassesten Situationen zurück und Menschen. Aber ich weiß gar nicht, natürlich nicht, wie viele Menschen du schon verloren hast, aber ich habe echt einige verloren, auch die so alt waren wie ich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich vergesse auch Leute, aber die vergesse ich nicht. Ich habe zum Beispiel alle Telefonnummern noch in meinem Telefon. Ich lösche die nicht.
Habe ich auch.
Ich habe ganz viele Tote in meinem Telefon. Und das finde ich gut und ich freue mich immer, wenn ich die dann da sehe.
Ich freue mich auch und manchmal rufe ich sogar an.
Das habe ich mich nicht getraut.
Ja.
Das traue ich mich nicht. Aber ich habe einen Freund, der ist, Gott, das ist schon lang her, über 10 Jahre, würde ich sagen, im Frühling gestorben, als die Kirschbäume blühten im April. Und den sehe ich jedes Jahr im April, wenn die Kirschbäume blühen, sehe ich den auf dem Fahrrad vorbeifahren.
Ja, das ist schön.
Das ist super. Am Anfang mich immer erschrocken und inzwischen denke ich, nee. Und das ist auch wie so eine, als würde er nochmal von sich erzählen, so ein bisschen.
Ja, das ist schön. Es gibt in der Musik, gibt es ja für alles mögliche Charts. Ne? Es gibt die, also in Deutschland die deutschen Charts, internationalen Charts, Deutsch-Pop-Charts, Deutsch-Rap-Charts. So.
Dass es das noch gibt, finde ich erstaunlich, weil alles, doch nur gestreamt wird. Also
genau. Es gibt die Compilation-Charts.
Sind Charts nicht tot? Ich dachte,
nein,
Charts sind tot.
Charts sind nicht tot. Charts gibt es jede Woche neu. Und es gibt auch eine offizielle Liste der Beerdigungssong-Charts.
Okay, darüber müssen wir natürlich sofort reden.
Ja, deswegen.
Weißt du das? Hast du nachgeschaut?
Ich habe das jetzt nicht gestern oder so nachgeschaut. Mhm,
aber so generell?
Aber
hast du da jemals drauf
geschaut? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da öfter schon mal reingeschaut, weil ich das schon super interessant finde.
Wir müssen gleich noch über die Beerdigungssongs reden, natürlich.
Genau,
ne? Ist klar.
Genau, deswegen wollte ich hier mal so einen Bogen schlagen. Ich finde es total irre, dass es das gibt. Und es sagt natürlich auch so wahnsinnig viel über uns als Gesellschaft aus, finde ich.
Mhm.
Und aber auch natürlich, das ist was wahnsinnig Persönliches.
Also ja, komm, hau mal raus. Hast du das im Kopf?
Das war, ehrlich gesagt, immer ziemlich schrecklich. So. Ich glaube,
so
ganz, ganz lange.
Guns N' Roses?
Nein. Ganz, ganz lange Zeit war unheilig mit geboren, um zu leben.
Das ist nicht wahr.
Doch. No shit. Das ist ganz schlimm.
Mit
ganz
was für Leuten leben wir eigentlich in diesem Land?
Deswegen meinte ich, ist es schon auch ein bisschen problematisch, wenn man sich so damit beschäftigt.
Wie so Namenslisten.
Es gibt
ne?
auch so einen Helene Fischer-Song mehr irgendwie und so einen Andreas Gabalier-Song,
wow.
der irgendwie das Thema
okay,
war, aber auch
okay,
mal relativ weit oben.
Okay, wow.
Toten Hosen.
Irgendwas, was schön war dabei?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, komm, dann hau jetzt raus. Welcher Song soll auf deiner Beerdigung gespielt werden?
Ich mache mir da sehr regelmäßig Gedanken drüber und ich versuche dann auch immer, wenn ich den Song wechsle, das allen meinen Nächsten zu sagen. Und ich habe das auch immer schriftlich irgendwo.
Ich habe seit Ewigkeiten einen Song.
Richtig. Ich bin auch schon richtig gespannt drauf.
Wechselt auch nicht mehr.
Okay, doch, bei mir wechselt er oft. Und bei mir ist es Oasis, Champagne Supernova.
Weil, klar ist es Oasis.
Ja, und aber auch, weil der Song ist einfach unfassbar schön. Und aber auch so länger, ne? Da geht er irgendwie so 5, 6, 7 Minuten, glaube ich. Und es ist sehr repetitiv. Und hat diese wunderschönen Bilder, die ganze Zeit immer wieder nach oben kommen. Und ich stelle mir mal vor, wie dann die Leute auf meiner Beerdigung da sitzen und dieser Song fängt an und alle grinsen vielleicht schon so ein bisschen.
Mhm.
Und dann hört dieser Song nicht auf, weil ich kenne das selber, wenn ich den Song höre, dass ich denke so, oh, wow, geil. Und dann hört er aber nicht auf und wiederholt sich immer nochmal und noch eine Kleinigkeit kommt dazu.
Und er geht einfach nicht weg, der Ole.
Genau. Die Idee von den Leuten, dass die da so alle zusammensitzen, wo auch immer, und diesen Song alle zusammen nochmal hören und ich bin irgendwie, wie auch immer, auch im Raum vertreten, finde ich richtig schön und toll.
Ja, es ist schön. Ein schönes Bild.
Ich finde sowieso, das ist so eine unfassbar wichtige Entscheidung.
Total, auch was Musik auf dem Grabstein stehen
ja, genau.
soll. Also wir reden gleich auch noch über den einen Satz, der auf dem Grabstein stehen
ja.
muss, finde ich. Also
gerne.
Also mein Song ist,
ja, was
ist
dein Song?
Kurz. Mhm. Sehr tanzbar.
Oh, interessant.
Und ich möchte eigentlich, dass die Leute aufspringen.
Mhm.
Von Tom Jones. Mhm. It's not unusual.
Wirklich?
Das möchte ich, dass
not
das...
Not unusual to be loved
ja,
by anyone.
Ja, kannst du den dann singen? Ja, genau. Ich möchte genau
will,
diesen
ich
Song.
Ich will dem, glaube ich, nicht gerecht werden. Aber das ist dein Beerdigungssong.
Ja.
Wie cool.
Weil ich glaube, oh Gott, das war noch in den Ende der 90er wahrscheinlich. Ich tanzte auf einer Party mit meinen Freundin Dottie, Stephanie und Miriam, wir tanzten und tanzten so wild und es kam dieser Song und ich weiß noch, ich riss die Augen auf und sagte zu Dottie mit so Zeigefinger, und wenn ich mal tot bin Und wenn ich mal beerdigt werde, dann möchte ich, dass dieser Song auf meiner Beerdigung gespielt wird. Und Dottie sagte, fucking yes, das ist dein Song. Und das stimmt einfach, es hat sich nicht mehr geändert bis heute.
Wie schön. Oh, ich habe richtig sehr gute Gefühle.
Beerdigungsbock, ne? Oh, es klingelt. Es klingelt. Es
Wer
klingelt
kann das sein?
Vielleicht Carsten Broster.
Hallo ihr zwei. Da die Zeiten ernst sind, will ich euch heute auch mal eine ernste Frage stellen. Wenn ihr die Gelegenheit hättet, Wladimir Putin zu treffen, würdet ihr das tun? Würdet ihr mit ihm sprechen? Hättet ihr ihm was zu sagen? Oder würdet ihr sagen, das bringt doch alles eh nichts, das ist Zeitverschwendung, das lassen wir mal gleich bleiben?
Danke für diese Frage.
Ja, also kann ich sofort beantworten. Natürlich würde ich ihn treffen und ich würde irgendwelche unauffälligen Kollegen von der CIA mitnehmen. Fertig.
Okay.
Sorry.
Okay. Gut.
Also, Ende Gelände.
Okay.
Ich weiß, es ist verboten, sowas zu sagen. Das ist nicht okay. Es kommt ja eh nicht, wird ja eh nicht so weit kommen, dass ich ihn treffen kann. Aber vielleicht würde ich auch selbst mit dem Flammenwerfer da reinlatschen.
Ganz unauffällig den Flammenwerfer unterm...
Ja, so, nee, so auf der Schulter.
Okay.
Ich finde, er hätte es verdient. Ich möchte, dass er bald stirbt. Einfach.
Oh, okay, das ist ja jetzt passend zu unserer Folge hier heute. Mir fällt es nicht so leicht, das zu beantworten. Weil ich weiß, also klar, das, was du gerade beschrieben hast, wäre natürlich ein mögliches Szenario. Aber wenn
ein
ich jetzt so,
eventuell mögliches Szenario.
Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, also ich weiß nicht, inwieweit das wirklich möglich wäre, so, inwieweit das Carsten gemeint hat. Wenn es nur um Sprechen geht, würde ich das total schwierig finden. Ich glaube, ich hätte meine Emotionen nicht genug unter Kontrolle, um dieses Treffen irgendwie zu führen. Und ich glaube, das ist...
Vielleicht hätte ich auch Bock, ihn einfach so anzustarren.
Ich wüsste auch gar nicht, was ich sagen sollte.
Ja, oder man starrt ihn einfach nur an, mit so einem ganz fiesen Blick. Ich weiß nicht, also als Mutter kann man ja sehr fies schauen.
Ja, als Vater kann man nicht so fies.
Nee, nicht ganz so fies.
Stimmt. Nehme ich so auch sofort zurück, weil ich habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal so richtig fies meine Tochter angeguckt habe.
Vor allem als Vater einer Tochter kann man nicht so fies schauen.
Ist vielleicht ein Klischee, aber zumindest in meinem Fall.
Ja. Also vielleicht würde ich ihm einfach so einen ganz fiesen Mutterblick und dann die CIA reinbestellen.
Okay. Ich müsste mich sehr, sehr gut vorbereiten.
Also mich würde jetzt interessieren, ob Carsten Bock hätte mit dem zu reden.
Ja, genau, das würde mich auch
interessieren. Das würde mich auch interessieren, das müssen wir ihn einfach fragen. Ja. Gegenfrage. Gegenfrage, Herr Broster. Ja.
Ja.
Merken wir uns. Wir rufen zurück.
Ja, weil ich auch, also habe ich überhaupt keine Erfahrung mit solchen Gesprächen. Wenn du weißt, was ich meine.
Na, ich ja schon. Nein, ja. Natürlich nicht.
Aber guck mal, das hat mich jetzt sofort schon wieder rausgerissen. Das ist eine gute Frage. Also wir geben das so ein bisschen zurück, ne?
Genau, wir rufen zurück danach. Wir rufen nach dem Podcast zurück und wollen es wissen. Ja. Und ich wollte eben noch wissen, was, falls du dir darüber schon Gedanken gemacht hast jemals, was auf deinem Grabstein denn, weil wir hatten jetzt die Musik, jetzt kommt bitte die Sprache, die Prosa. Gibt es einen Satz, der auf deinem Grabstein stehen soll?
Nee, da erwischst du mich so richtig blank. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
Musst du auch nicht, das machen ja eigentlich die Angehörigen.
Also ich weiß, dass ich da nichts Geckiges haben möchte. Es soll jetzt nichts Lustiges sein, weil es, weiß ich nicht. Also es muss auch nichts Todtrauriges sein, aber ich finde so, weißt du, wenn dann so, ich komme bald wieder oder irgendwie so.
Ich glaube, ich habe leider genau sowas.
Ja, okay. Und zwar?
So richtig Punkrock ist das nicht.
So richtig Punkrock ist das nicht? Wäre dein Satz?
Ja.
Okay, ja.
Ich glaube, ich hätte es einfach gern da stehen, damit, wenn meine Familie, meine Freunde da hingehen, dass die so die Augen verdrehen.
Ja,
also weißt du, damit
nicht.
Ja,
wollte sie nochmal.
Ja, genau. Damit die nicht so leiden.
Autoren.
Ja, damit die nicht so leiden, sondern damit die da so hingehen und sagen, jetzt hat sie das da echt, es ist so bescheuert, es ist peinlich und es ist irgendwie, wieso musste das sein, ey? Wieso? Wieso kann da nicht einfach... Wie bei ihrem Großvater,
Mutter,
ein Notenschlüssel, eine Rose, irgendeine schöne kitschige Scheiße stehen. Nein, sie will nur diesen gezimmerten Satz, so richtig Punkrock ist das nicht.
Ja, mit so einer kleinen gemeißelten Astra-Flasche.
Ja, genau. Und so, ich will eigentlich, dass die an mein Grab gehen und super traurig sind und dann aber echt so lachen müssen, weil die so denken, boah, Buchholz, ey.
Peinlich.
Ah, ja, es ist immer die gleiche Scheiße mit dir.
Guter Ansatz.
Sei doch einmal normal. So, das deshalb möchte ich das.
Guter Ansatz ist.
Und ich finde es aber auch lustig, die Vorstellung, dass ich da so im Grab lieg und da rausspreche und sag, ey Leute, so richtig Punkrock ist das jetzt nicht hier, dass ich hier so rumlieg. Hm. Auch das gefällt mir.
Mit so einer kleinen, mit so einem Bluetooth-Box versteckt.
Ja, so aus meinen, die Zähne, die einfach nicht verrotten.
Gruselig.
Ja, ich habe, Entschuldigung, ich liebe, glaube ich, solche gruselig, ich liebe Huibu. Ich habe als Kind, habe ich Huibu geliebt, wirklich. Und zwar heiß und leidenschaftliche Liebe zu Huibu, dem Schlossgespenst. Ein Skelett war. Also der war ja nicht mal.
IllustratorInnen da draußen. Ja. Ich würde mir gerne ein Bild wünschen.
Von mir als Huibu?
Nein, von Simone, die heiß und innig Huibu, das Schlossgespenst, liebt.
Ich habe es so geliebt. Und Hans Klarin als Huibu, die Stimme. Ah, ich weiß nicht, vielleicht war das so ein Keim, der meine Faszination für den Tod, das Leben und das Leben nach dem Tod gelegt hat. Das kann echt gut sein. Es muss so eine Erzählung gewesen sein.
Ich finde sowieso das Thema, das ist ja jetzt auch so in aktuelleren Blockbustern aufgearbeitet worden, so das Thema
Huibu?
Tod. Nein, das Thema Tod und
nur noch auf Huibu zurück. Ja, ab sei, jetzt. Wir sind voll im Huibu-Fieber. I love him.
Nein, das große Thema Tod auch für Kinder irgendwie greifbar zu machen.
Naja, die Pandemie, grade, der Krieg, genau. Es
Disney
kommt.
Hat, glaube ich, so ein, zwei große Filme. Auch
ja,
Coco,
ja,
ich,
ne? Coco ist super. Ist
super
ein ganz toller
Film. Finde ich nämlich auch.
Ganz toll. Es ist, also es ist gut, finde ich, dass es in die Mitte des Lebens geholt werden soll, weil es ist, wir sehen es gerade wieder wie, also in der Pandemie, durch den Ukraine-Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, so muss es heißen, wie nah uns das rückt und wie sehr wir vorher in der Lage waren, es wegzudrängen. Bei uns wurde halt ja nicht so im großen Stil gestorben, ne, weil es uns allen so gut geht, so. Und Krieg war auch so weit weg, so. Und jetzt ist es ganz in der Nähe. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Und das ist für eine Gesellschaft, glaube ich, wichtig, weil sie dadurch erst wieder anfängt, sich zu bewegen und lebendig zu werden. Dadurch, dass sie sich auch damit beschäftigt, dass es ihr eben nicht, wie 16 Jahre Frau Merkel-Regierung immer versucht haben, uns zu erzählen, es ist alles gut. Ja. Es ist alles ganz gemütlich. Es wird nicht gestorben, es wird nicht kalt, es gibt genug Geld, Geiz ist auch geil, so, und dann, das ist so gemütlich, so unlebendig, so eingeschläfert, und deshalb bin ich immer dafür, den Tod reinzuholen.
Ja, und das ist auch wieder auf jeden Fall unsere Aufgabe, glaube ich. Absolut. Also, weil das ist auf jeden Fall wird eine große Aufgabe jetzt der Zukunft von allen KünstlerInnen sein, das Thema wieder greifbar zu machen und darüber zu sprechen. Darüber zu sprechen, worüber man nicht sprechen kann.
Ja, oder auch das, die Versuche, das aufzuhalten, ne? Was, glaube ich, ein großes Thema der Zukunft sein wird, von so Wissenschaftsfreaks, den Tod aufhalten. Klar, ist ja immer, Unsterblichkeit ist ja, also alles, was die mit Wissenschaft angefangen haben, zum Beispiel, ganz lustig. Also deshalb ist es der Tod so ein Moment, der Dinge voranbringt, der eine Gesellschaft voranbringt, waren die Alchemisten. Naja, das waren klar. Ja die vorher, vor der Wissenschaft so Wissenschaft gemacht haben. Und worum ging's?
Ums Nichtsterben.
Ums Nichtsterben.
Ja.
Pharmazie, nicht sterben. Medizin, nicht sterben. Es ist immer, das ist das große Riesenthema, das es bitte zu vermeiden gilt. Aber dadurch, dass es da ist, bringt es eine Gesellschaft voran, bringt es die Kunst voran, alles, die Politik, alles. Ich find's so ein geiles Thema. Und ich möchte nochmal auf Huibu zurückkommen.
Ja, bitte.
Weil Huibu nämlich, das fand ich sehr interessant, Huibu hatte manchmal, wenn er, ich weiß nicht, es gab irgendjemand, der konnte ihn quälen, ich glaube der Schlossherr oder so. Und der hat ihm die Daumenschrauben immer angesetzt. Mhm. Und dann hatte Huibu Schmerzen an seinen Skelettdaumen. Mhm. Als Gespenst. Das fand ich unglaubwürdig.
Verstehe ich.
Siehst du, wie ich hier so,
komm,
ich bin voll im...
Ist das deine Kritik jetzt?
Ja.
Verstehe ich. Ist auch unglaubwürdig. Was meinst du, wieso wurde das gemacht?
Um Dramaturgie willen, damit man mit dem Helden mitleiden kann.
Okay, aber hätte man ihn dann nicht auch einfach, wie hätte man Huibu wehtun können? Wahrscheinlich wirklich nur, nicht physisch, nee, der hat sondern doch auch psychisch,
der,
oder?
Ja, genau, weil der konnte halt ja so auch mit seinem Kopf, konnte der ja auch, also den hat er gern mal unterm Arm gehabt. Ja,
genau, deswegen, also man.
Also physisch ja nicht, konnte man dem nee. Eigentlich nicht wehtun, aber mit den Daumenschrauben ging das. Das fand ich unglaubwürdig. Ja. Nee, Huibu ist ja ein Typ wie Grobi. Also es gibt ja in der Sesamstraße, finde ich, kannst du so Archetypen von, ja, ja, von Figuren. Manche sind, also es gibt viele Ernies in dieser Welt, es gibt viele Bärts, es gibt Krümelmonsters und es gibt Grobis.
Ja.
So, definitiv. 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 Und Huibu ist ein reiner Grobi. Mhm. Finde ich. Total. Ja. Und die sind ja ganz zart.
Ja.
Und sehr schnell gekränkt. Aber ohne, dass es sie wütend macht, sondern die ziehen sich dann zurück. Also wenn Bert gekränkt ist, wird er wütend. Er ist so ein old white male.
Ja, ja, klar. Na?
So, Ernie, kannst du nicht kränken? Ist nee. Unkränkbar.
Den juckt das alles nicht.
Juckt das gar nicht. Und wenn du Grobi kränkst, also Huibu kränken, wir sind immer noch beim Tod, wir reden über ein Gespenst, wollte ich nur kurz
ist
sagen.
Ist bekannt.
Dann Gespenster, Grobi-Gespenster kannst du nur psychisch kränken. Also kannst
und
du
das wahrscheinlich
psychisches
nicht so
Leid, seelisches einfach, Leid zufügen.
Das Kindern gut zu erklären. Und deshalb wurden wahrscheinlich die Daumenschrauben
benutzt. Na, man hätte es aber erklären können, indem man zum Beispiel, was ich habe wirklich so viel Huibu-Platten gehört, aber ich weiß gar nicht, warum Huibu eigentlich keinen Frieden findet. Mhm. Es ist bestimmt mal erzählt worden, aber das hätte man bestimmt
oh, stimmt.
ausufernder erzählen können.
Gute Idee.
Weil du bist ja Gespenst, weil du nach dem Tod keinen Frieden findest.
Ja, ja, weil du irgendwas nicht erledigt hast.
Weil du irgendwas gemacht hast, weil irgendwas noch zu tun ist, weil du halt den Übertritt in den Frieden nicht schaffst. Mhm. Und also diese Zwischenwelt ist ja eh so eine krasse, ist ja eine Erzählung, die da ist ja ganz viel schon passiert in der Kunst.
Auf jeden Fall.
Diese Zwischenwelt ist riesig, die ist gigantisch, weil wir uns die halt so, also wir wissen natürlich, dass es die nicht gibt, aber diese Idee dieser Zwischenwelt, dass du Dinge, die du nicht geschafft hast im Leben, dann noch so sauber machen kannst, das ist ja eine reine Erzählung. Ja, also das ist ja, also in der Mythologie gibt es das Fegefeuer, wo du nochmal irgendwie bezahlen musst für deine Sünden, aber die Erfindung dieser Zwischenwelt, dieses Gespenstertums, das ist Kultur, hat gar nichts Religiöses.
Und das ist auch, glaube ich, also ist jetzt was Persönliches, aber vielleicht geht es dir da genauso, diese Zwischenwelt der nicht getanen Dinge oder die Sachen, die man...
Es ist ein Riesenthema.
Ja, es ist ein Riesenthema. Und das ist auch für mich der Grund, wieso ich Angst habe vor dem Tod. Also ich habe nicht Angst vor dem Tod, sondern eher vor dem, dass ich dann Dinge noch nicht gemacht habe oder geregelt habe.
Ist doch scheißegal, Sachen, wenn du tot bist.
Ja, natürlich. Aber das ist so, dass wenn ich über den Tod nachdenke, dann macht mir das eigentlich keine Angst? Mir macht immer nur Angst, was ich dann hier so
hinterlasse. Also, das ist bei mir
mein
komplett
Fahrrad zum Beispiel,
anders.
Wenn das
Fahrrad, dass das
ist.
Dann auch stirbt.
Genau.
Ich habe hab keine Angst vorm Todsein. Und ich habe auch nicht die Sorge, dass wenn ich tot bin, ich werde einen Scherbenhaufen hinterlassen, ganz sicher. Aber dann gibt's ja Leute, die sich darum kümmern, wenn sie wollen. Müssen sie auch nicht. Also, weißt du, so what? Also ist ja alles nicht, da stirbt dann auch niemand dran. Ich habe tatsächlich Angst vor dem Akt des Sterbens. Den finde ich fürchtenswert. Mhm. Gleichzeitig natürlich auch hochspannend, weil es gibt nur zwei Sachen im Leben, die du nur einmal machst. Das geboren werden, daran erinnerst du dich nicht, und sterben. Und manchmal denke ich, würde es gerne aktiv mitkriegen und dann auch so mitschreiben können.
Oh, das wäre ja sowas.
Also weißt du, naja, Wolfgang Herrndorf hat es fast gemacht.
Haben wir schon letztes Mal darüber gesprochen.
Christoph Schlingensief hat es fast gemacht.
Ja.
Also es gab immer wieder Künstlerinnen und Künstler, die ihren eigenen Tod versucht haben zu dokumentieren, was ich eine Wahnsinnsleistung finde.
Ja, ja.
Und eben einerseits finde ich diesen Akt des Sterbens, bin ich da super neugierig drauf. Andererseits ängstigt mich das total, sollte es mit Schmerzen verbunden sein. oder auch diesem Wissen, okay, jetzt tschüss sagen, wobei ich echt gut Abschied nehmen kann. Also ich glaube, das wäre gar nicht so, ist eher dieser Akt, diese Nervosität, diese Aufregung. Aber wenn du aktiv stirbst, weiß man ja inzwischen auch, werden so viele Hormone rausgeballert.
Das ist sogar vielleicht ganz schön.
Das ist total okay. Ja. Insofern hoffe ich immer, ich hoffe immer auf so einen Unfall. So ein Batsch, so ein Camus-Tod. Eigentlich wünsche ich mir so ein Albert Camus-Tod.
Ja,
mit aufgerissenen Augen im Auto gefunden werden. Huch! Das ist es jetzt?
Okay.
Und halt ein Leben lang vorher davon erzählen. Eigentlich ist Camus so ein super Role Model.
Nee, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, und ich glaube, dann kommen wir auch langsam zum Schluss, ne?
Ich weiß es gerade gar nicht.
Genau. Ich glaube, wir kommen gleich zum Schluss, deswegen passt das vielleicht auch ganz gut. Ich würde mir wünschen, ganz klassisch, im großen Familienbett, alle kommen nochmal rein.
Wirklich?
Ja, ich darf zu allen nochmal kurz was sagen. Ich darf nochmal eine Hand schütteln.
Oh Gott, das finde ich so traurig.
Ja, das. Aber oh, ich würde mir Gott, das so wünschen, Ole, dann nochmal das.
Auf gar keinen Fall.
Ich würde dann nochmal irgendwie jetzt nicht so bedeutungsschwere Sachen sagen, aber nochmal irgendwie, weiß ich auch nicht. Weißt du, das eine Mal, als du mir ein Eis gekauft hast, das fand ich richtig toll.
Da könnte ich jetzt schon heulen.
Ja. Nee, ich find, nur so ich kann kleine das, Sachen, das finde ich irgendwie schön.
Entschuldigung, ich muss sofort, das finde ich okay. So traurig.
Dann lassen wir
das. Ich möchte allein Unfall. Okay. Alleine, lasst mich in Ruhe, ich gehe.
Gut.
Und zwar jetzt, bam, so.
War jetzt doch ein bisschen eine schwere Folge, ne?
Ja. Weil aber auch doch, ganz gut.
Ich fand es auch eine schöne Folge, es hat mir Spaß gemacht, über den Tod zu sprechen.
Vielleicht also lass doch, wenn einer, je nachdem, wer von uns beiden früher stirbt.
Ja.
Wir gehen auf die Beerdigung, oder?
Ja, gerne.
Okay.
Sehr gerne. Lädst du mich gerade ein?
Ja, ich lade dich gerade auf meine Beerdigung
ein. Ich würde dich auch einladen.
Okay, alles klar. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Freu dich auf Oasis.
Ja. Und du tanzt bitte.
Ich werde auf jeden Fall tanzen. Ich werde auch mitsingen. Und du dürftest auch so einen coolen Fischerhut tragen, wenn du möchtest.
Okay, mach ich. Meiner Beerdigung. Ich ziehe einfach an, was ich will.
Ist auch okay. Ist auch okay.
Ich werde vermutlich dann schon sehr, sehr alt sein, Ole. So 120.
Hoffentlich.
Ja.
Hoffentlich. Das finde ich schön. Ihr Lieben, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke fürs Nicht-Abschalten. Danke, dass ihr die Ohren dem Tod zugewandt.
Ja, hoffentlich hören wir uns wieder.
Hattet.
Hoffentlich hören wir uns wieder.
Okay.
Ciao.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und dem Hamburg Guide.
Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide. Frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.